Dem Philosophen Theodor Adorno ging es schlicht um die Formulierung einer Theorie, die es vermag, die Misere, die Ideologien und Möglichkeiten einer Gesellschaft zu entschlüsseln. Gemeinsam mit Max Horkheimer schuf er so das Jahrhundertwerk Die Dialektik der Aufklärung, das Buch, das zu einer Art Bibel für eine ganze Generation der Frankfurter Schule wurde. 1947 offiziell erschienen, überschattet diese Sammlung von Essays und philosophischen Fragmenten die Frage der Zeit, wie kann es sein, dass die Menschheit, anstatt in einen wahrhaft menschlichen Zustand einzutreten, in eine neue Art von Barbarei, nämlich die des Nationalsozialismus und Zweiten Weltkriegs, versinkt. So fasst der Autor Martin Mittelmeier die Herausforderungen und Fragen zusammen, denen sich Adorno und Horkheimer stellen wollten. Freiheit und Finsternis, wie die Dialektik der Aufklärung zum Jahrhundertbuch wurde. So heißt das Buch von Martin Mittelmeier. Guten Tag, Herr Mittelmeier.
Hallo, guten Tag.
Das zweite Kapitel in Ihrem Buch heißt Gib's auf, halte stand. Ganz abgesehen davon, dass diese beiden Sätze schon dialektisch sind, geht es in diesem Kapitel um den jungen Studenten Martin Mittelmeier, der von dem Buch Die Dialektik der Aufklärung fasziniert war, obwohl er in großen Teilen, ja, man kann fast sagen, nur Bahnhof verstanden hatte. Warum waren Sie damals so fasziniert von dem Buch?
Wahrscheinlich versteht man beim ersten Mal kaum etwas. Was man aber versteht, ist, dass wenn man es verstehen würde, hätte man den Schlüssel in der Hand. Den Schlüssel für das Verständnis zur Gesellschaft, den Verständnis dazu, was schlecht läuft und eben möglicherweise auch die Instrumente dafür, um nachzuprüfen, wie es besser laufen könnte. Also beginnt dauernd eine Suchbewegung mit diesem Buch. Okay, ich bin kurz vor dem Verständnis, kurz davor, diesen Schlüssel in der Hand zu haben.
Es ist ja fast gespenstisch. Man hat ein Buch, man liest es. Wie kann denn so ein Gefühl entstehen, dass da so viel dahinter steckt, aber ich verstehe es einfach nicht?
Ja, ich glaube, das führt uns direkt zu den wesentlichen Charakteristika dieses Buches. Ganz grundsätzlich ist es ja eine Kritik der Vernunft, nicht? So wie Sie gesagt haben, das, was als Barbarei die Rückschritte in der doch eigentlich immer weiter verfeinerten Entwicklung des Fortschritts unserer Gesellschaft. Warum gibt es immer wieder Rückschritte? Und die Autoren diagnostizieren das ja, das liegt im vernünftigen Denken selbst. Nicht? Das kommt nicht von außen, sondern es liegt in der Vernunft selbst. Dann ist es aber so, wenn diese Diagnose verfolgt werden soll in so einem Buch, darf es ja nicht unter den konventionellen, vernünftigen Instrumentarien gehen. Das heißt, man muss auf irgendeine Weise anders denken. Deswegen erfinden oder benutzen Horkheimer und Adorno gewisse rhetorische Mittel, die dazu führen, dass in diesem Buch kaum ein Argumentationsgang instand gesetzt wird, dem man folgen könnte, dem man paraphrasieren könnte, sondern rhetorische Wuchtigkeiten, die einem dann vorgesetzt werden, die einen starken Appell an den Leser, an den Leserinnen richten.
Das ist aber ein bisschen schwer zu verstehen. Wenn uns die Vernunft auf den Holzweg führt, was führt uns dann auf den richtigen Weg?
Ja, das ist genau die Frage, die man sozusagen nach der Lektüre dieses Buches eigentlich gerne hätte, sozusagen. Ganz kurz und natürlich viel zu vereinfacht gesagt, ist die erste These, die Horkheimer und Adorno haben, ist ja, wir brauchen die Vernunft. Nicht? Es ist nicht der hippieske Gedanke, gut, dann lass uns die Vernunft eben über Bord werfen, sie hat uns zu schlechte Erfahrungen gebracht. Auf keinen Fall. Nur darf die Vernunft nicht sich selbst überlassen werden. Sie muss quasi die Reflexion darüber, was ihr an Gewalttätigkeit, an Herrschaftsförmigkeit inne ist, diese Reflexion muss sie zusätzlich leisten.
Also die Vernunft steht am Anfang, aber man muss immer wieder über die Vernunft reflektieren, um sie gewissermaßen in der jeweiligen Zeit auch sich bewähren zu lassen.
Das wäre dann jetzt schon etwas, was wir vielleicht versuchen als Fazit des Buches, was für uns nützlich wäre, sozusagen abzuschöpfen. So leicht machen es uns die Autoren leider nicht, nicht, weil sie eben diese Vernunftkritik ja in einen großen geschichtsphilosophischen Zusammenhang stellen. Der große Gegenbegriff ist dann die Natur, nicht? Also die Vernunft, der Geist entsteht dadurch, wie er quasi sich aus Natur heraus Natur benutzt, um so etwas wie Fortschritt zu erzielen. Das ist hochnotwendig. Irgendwann muss da aber die Reflexion, also dass wir der Natur Gewalt antun, dass wir Herrschaft über sie ausüben. Im Übrigen auch über die Natur, die in uns ist. Ja, der Mensch ist ja zum Teil auch Natur, eben nicht nur der Geist und die Vernunft, sondern auch die Natur. Wie genau diese Form der Reflexion stattfinden kann, muss sozusagen. Das müsste man dann sozusagen realgesellschaftlich, realpolitisch dann immer wieder übersetzen für unsere Zeit. Das macht eben aber auch die Wucht dieses Buches aus sozusagen, dass es immer um diese großen Begriffe geht, Vernunft, Natur, die dann eben in einen dialektischen Zusammenhang gebracht werden.
Sie entschlüsseln die Wahrheit dieses Buches, indem Sie die Geschichte dieses Buches erzählen. Also das ist ein exegetisches Forschen, was Sie da betreiben. Und wenn wir mal auf die Personen schauen, das sind Hannah Arendt, Charlie Chaplin, Thomas Mann, Walter Benjamin, Bertolt Brecht, die spielen alle in ihrem Buch wichtige Rollen. Ja, was hat denn diese seltsame Mischung an prominentesten Menschen des vergangenen Jahrhunderts, diese Geisteskolonie eigentlich zusammengeführt?
Der Faschismus, das Buch entsteht in Los Angeles in den 40er Jahren und dort treffen ganz verschiedene Emigrations- und Fluchtbewegungen aufeinander. Horkheimer und Adorno waren vorher schon mit dem Institut für Sozialforschung über Genf nach New York migriert und dann eben nochmal weiter an die andere Küste. Und dort treffen sie auf etwas, was man so benennen kann wie Weimar unter Palmen, nicht? Weil dort eben verschiedene Generationen von Emigrationsbewegungen stattfinden. Dass zum Beispiel auch Hollywood ja ganz viele deutsche Regisseure und Schauspieler beschäftigt hat. Und so entsteht quasi diese Gemeinschaft auf engstem Raum.
Ja, und da kann man sich vorstellen, dass die sich auch auf Partys, auf Abendgesellschaften getroffen haben. Und dann tauchte immer wieder diese Frage auf. Wie ist es möglich in Europa, dass diese Barbarei dort passiert? Und diese Frage haben dann Horkheimer und Adorno gewissermaßen ernst genommen und dieses Jahrhundertbuch geschrieben. Fangen wir jetzt auch mal bei Hannah Arendt zum Beispiel an und Walter Benjamin, die auch in ihrem Buch ganz zu Anfang auftauchen. Sie schildern das ja wie ein Abenteuerroman, wie Hannah Arendt durch New York läuft, um einen unliebsamen Auftrag zu erledigen. Was hat es damit auf sich?
Ja, Sie sagen, Abenteuer ist natürlich eine schlimme Geschichte, eine traurige Geschichte, dass das Benjamin, Walter Benjamin, die Flucht nicht schafft, sondern stirbt bei der Flucht aus Frankreich raus. Walter Benjamin ist zumindest für Adorno ganz, ganz wichtig, nicht? Wenn wir vorher gesagt haben, dass es eine Suchbewegung gibt, wie macht man Vernunftkritik, mit welchen rhetorischen Mitteln, da hat Benjamin wesentliche Impulse gegeben für Adorno. Es wäre für das Institut sehr wichtig gewesen, sozusagen mit Benjamin weiterzuarbeiten. Sie haben auf ihn gewartet, sie haben auf die wichtigen Manuskripte von ihm gewartet. Das ist ein großer Schock, dass er stirbt. Und eine Überraschung, als Hannah Arendt, die sozusagen das letzte Manuskript von ihm bekommen hat, was nur so 9 kleine, eng beschriebene Seiten sind. Das sind die Thesen über den Begriff der Geschichte. Benjamin hat ja das in Frankreich gegeben, eben mit dem Auftrag, falls er es nicht schafft, an Adorno zu geben. Und Hannah Arendt macht das deswegen so ungerne, weil sie die Leute des Instituts gar nicht mag, weil sie das Gefühl hat, sie haben nicht genug getan, um Benjamin zu retten und dass sie sowieso immer Benjamin gestresst haben mit ihrer Idee von Theorie und so weiter. Das heißt, sie muss diesen Auftrag ausführen. Sie macht es ungerne. Es ist dann aber tatsächlich so eine Art von Vermächtnis, nicht? In diesem kurzen Text, in diesem sehr, sehr dichten Text stecken eben ganz, ganz viele Figuren, theoretische Figuren, die Horkheimer und Adorno dann ausnutzen können für die Entfaltung der Dialektik der Aufklärung.
Benjamin, ein spannender, interessanter, auch ambivalenter Charakter. Sie schildern das in Ihrem Buch. Über Walter Benjamin schreiben Sie da, er stand quer zu den Anforderungen des Zeitgemäßen und beharrte darauf, auf abseitige, seltsame, vergessene oder übersehene Phänomene eine zwingende Charakteristik der Gegenwart zu erreichen. Wie ist das zu verstehen, quer zu den Anforderungen der Zeit zu stehen und doch eine Charakteristik der Gegenwart zu erreichen?
Vielleicht kriegt man das nur dadurch. Was heißt das Charakteristikum der Gegenwart? Wie entschlüsseln wir unsere Gegenwart? Warum müssen wir sie überhaupt entschlüsseln? Wahrscheinlich deswegen, weil wir keinen direkten Zugang zu ihr haben, weil sie vielleicht unter Ideologieverdacht steht. Das heißt, wie schaffen wir es quasi, diese Ideologie anzukratzen, indem wir uns auf ganz abseitige Dinge konzentrieren, indem wir vielleicht eine kleine Handtasche oder die Art und Weise, wie Gesten in Cafés stattfinden, wenn wir die genau beobachten, oder was heißt wir, wenn so ein theoretisches Genie wie Benjamin es beobachtet, dann kann er daraus vielleicht gewisse Momente, die in der Gesellschaft gerade am Werke sind, eben entschlüsseln, dechiffrieren. Das ist quasi noch in der Weimarer Republik eine große theoretische, wissenschaftliche, philosophische Lust, wo Benjamin, Krakauer und auch Adorno daran teilhaben, nicht? Sozusagen wir versuchen, ein Bild der Gesellschaft zu entwickeln anhand ihrer Oberflächenäußerung.
Also die Zeichen zu lesen, genau hinzuschauen. Ist es denn so, dass Adorno, Horkheimer, dass das Buch ohne Benjamin nicht denkbar wäre?
Das kann man bestimmt so sagen, ja.
Die Kapitel Ihres Philosophieromans, die tragen ja Überschriften, die wirklich neugierig machen. Zum Beispiel Auto zusammenbasteln oder kaputtfahren oder Liebe ist, wenn er ihr seine Affären diktiert. Und ja, was haben denn solche Kapitel mit dem hochmögenden Philosophiewerk Dialektik der Aufklärung zu tun, vor dem man sich doch nur in erhabener geistiger Demut verneigen kann?
Ich glaube, dass Demut die falsche Haltung wäre zur Lektüre der Dialektik der Aufklärung. Es gibt verschiedene Arten und Weisen, sozusagen diesem Buch beizukommen oder diesen Appell, den es an einen selbst richtet. Und ich habe mich entschieden, eben die eine mal auszuprobieren, eben durch die Entstehungsgeschichte, über die Lebenswelt. Das ist deswegen nützlich aus meiner Sicht, weil man daran auch sieht, welche Zufälligkeiten eben auch mitgeschrieben haben an der Dialektik der Aufklärung. Wie Banalitäten der Lebenswelt, Affären oder eben wie man mit der Alltagskultur sowohl in Deutschland als dann auch später in Amerika umgeht, wie das dazu führt zu gewissen Sätzen, die erstmal ganz rätselhaft sind, die aber ein bisschen geschmeidiger werden sozusagen, wenn man ihre Herkunft sieht. Und im Übrigen dann auch, dass man sieht, dass die Dialektik der Aufklärung ihre Wucht auch daraus bezieht, dass sie nicht ganz fertig geworden ist. Nicht? Also dass man da auch sieht, okay, was ist übrig geblieben? Manchmal ist es ganz reizvoll zu sehen, was sie überschrieben haben, nicht? Oder was für Texte da vorher standen, was dann daraus geworden ist, was man halt am Endprodukt nicht mehr sieht.
Was haben denn Affären mit der Dialektik der Aufklärung zu tun?
Naja, zum Beispiel die Frage der Emanzipation der Frau. Es gibt dieses eine berühmte, großartige Kapitel, wo es um die Kommentierung der Odyssee geht. Das hat jede von Ihnen schon mal gehört, diese großartigen Bilder, wie Odysseus sozusagen so die Urgeschichte des Subjektes ist mit all den Gewalttaten, die er auch an sich selbst vollzieht. Nicht er muss sich an den Mast fesseln, nur dann kann er an den Sirenen vorbeifahren. Am Ende ist diese Kommentierung aber sozusagen entwirft das Rätselbild, nicht? Da haben wir wieder das Zeichenhaftige, das Dechiffrieren, das Rätselbild Frau. Und es ist sozusagen so ein Entwurf einer Ehe. Das ist natürlich sinnvoll, weil Odysseus kommt zurück zu Penelope und das ist dann auch eine Zusammenführungsgeschichte der Eheleute. Aber es wird umso schlüssiger, je stärker man sieht, wie Adorno im Zusammenarbeit mit seiner Frau, nicht die Gretel Adorno, die auch die Protokolle geschrieben hat, in dieser tollen Situation, dass da zwei Leute zusammen sich das eher diskutieren. Aber sie hat die Protokolle geführt, sie war auch später sehr, sehr wichtig, also Gretel Adorno für die Arbeit des Institutes, zu sagen, wie die Situation seiner Ehe mit anderen Frauen, was total banal ist, was uns alles nichts angeht, was aber dann in den Text dieser Odysseus-Kommentierung einfließt.
Greifen wir mal ein anderes Kapitel heraus. Das heißt, wo Milch und Honig in Strömen fließen, die Adornos laden zu einer Lesung ein. So die Überschrift. Welche Rolle spielt dieses Kapitel, in dem es auch um Religion, Judentum und Christentum geht in Ihrem Buch?
Ja, das ist ein ganz gutes Beispiel dafür, wie ich versuche, sozusagen jetzt Sachen, die stattgefunden haben, dann zusammenzubinden zu den grundsätzlichen Fragen, die dieses Buch stellt und die in dem Buch auftauchen. Weil das ist einfach die Szene, wo Alexander Cranach, der große Schauspieler, bei den Adornos zu Hause, nicht einer der vielen Momente, von denen Sie gesprochen haben, wo diese Community zusammenkommt. Das ist ein interessanter Moment, weil die Geschichte von Alexander Cranach ist großartig, wie er quasi aus den jüdischen Städten sich hochkämpft zu einem der großen Schauspieler der Weimarer Republik. Diese Welt wird entfaltet in Los Angeles der 40er Jahre. Das ist sowieso sozusagen eine Welt, von der die meisten Leute ja auch, an der sie starken Anteil nehmen, wo sie aber gerade weit weg sind, die Zuhörer. Und zu einem Zeitpunkt, wo sich die Hinweise verdichten, dass die Vernichtungspolitik der Nazis viel schlimmer ist, als man sich hätte vorstellen können. Das führt dann zu dem Abschnitt des Buches, die Elemente des Antisemitismus, nicht? Weil das ist natürlich die Kernfrage, wenn wir vorher sprechen, so der Rückfall in die Barbarei, das, was gerade in Europa passiert, die Vernichtung von Menschen.
Und da kommt man natürlich auch darauf zu sprechen, welche Rolle da die Religionen spielen. Also das Christentum ist ja für den Antisemitismus mitverantwortlich. Und trotzdem sagt Adorno, ja, das Christentum und auch Horkheimer sagt, das sei die fortschrittliche Religion. Wie geht das denn zusammen?
Sie zitieren aus den Elementen des Antisemitismus, nicht? Also die Frage, woher kommt Antisemitismus? Adorno und Horkheimer situieren das in einem grundsätzlichen Aufriss der Menschheitsgeschichte. Das führt dazu, dass sie sozusagen die üblichen Vorwürfe oder die üblichen Versuche, Antisemitismus zu analysieren, eigentlich sehr tiefgelegt werden, nicht? Also alleine schon in dem, was wir vorher gesagt haben, wenn die Vernunft die Natur unterdrückt, dann muss sie dauernd Dinge abschaffen, von denen sie denkt, dass sie noch nah an Natur sind. So, das ist für sie schon die Chiffre für Gewalttat gegenüber machtlose Menschen, gegenüber dann auch, was sie den Juden sozusagen unterstellen, dass sie näher noch an etwas Natürlichen sind. Und das ist sehr, sehr interessant, weil sie eben sagen, in diesem Aufriss von, wie sich die Menschheit emanzipiert von Naturdämonie, von den Gottheiten, die noch mit den Elementen zu tun haben, zu einer immer größeren Geistigkeit. Da würden Sie sagen, ist das Judentum, das klassische Judentum, noch zu nahe an der Naturdämonie. Da ist dann sozusagen in der Frage, wie sich Geist und Natur am Ende versöhnen kann. Die Idee des Christentums, eine gute, nicht die Ersetzung des strafenden Gott durch Gnade, tatsächlich, dass es vielleicht ein letztes Opfer gibt, das Opfer für die Abschaffung des Opfers, des Gottessohns, dass aber die Annahme, und da kommt wieder die Dialektik, nicht? Die fortschrittliche Religion, dadurch aber auch die anfälligere für den Rückfall in Barbarei, weil nämlich, wenn die Versöhnung von Geist und Natur behauptet wird, davon, dass so etwas wie das Göttliche doch in Menschenform sich darstellen kann, in einer Gesellschaft, in der Natur und Geist überhaupt nicht versöhnt wird, ist das Ideologie.
Das ist ja dann eigentlich das Unverständliche, wieso gerade das Christentum dieses Zerrbild des Jüdischen hervorbringt. Nicht? Eigentlich, wenn man das von Anfang an denkt, wie Sie sagten, die Gnade und trotzdem, das Christentum bringt das Zerrbild des Jüdischen hervor.
Absolut. Das ist eben auch so eine ganz übliche Form der Analyse, dass wenn gewisse Institutionen der Gesellschaft etwas behaupten, was noch nicht der Fall ist, also sozusagen die Grundform von Ideologie, ja, dann führt es zu Zerrbildern. Nicht? Und das ist ja quasi das, wie wir Adorno auch kennen, also alles das Anrennen gegen den Schein, ja, den Schein von Versöhnung. Das ist deswegen so schlimm, weil, also nicht nur deswegen, weil Versöhnung noch nicht statt hat, sondern weil in dem Fall, wo man Versöhnung behauptet, in einer unversöhnten Welt, es zu Zerrbildern kommt. Das heißt, solange das Christentum sozusagen nicht dazu geführt hat, dass wir in einer emanzipierten, solidarischen Menschheit leben und sozusagen, ist das institutionalisierte Christentum immer in Gefahr, eben auch hochideologisch zu sein und Zerrbilder zu erzeugen.
Also wenn es Gnade predigt, Gnade heuchelt, obwohl es ungnädig ist und Gnade nicht praktiziert, dann kommt es dazu, dass es Zerrbilder hervorbringt. Die Dialektik der Aufklärung zu lesen ist ein Exerzitium der Selbstbesinnung, schreiben Sie. Ja, das klingt fast, als sei es eine Lektüre mit spiritueller Dimension. Wie meinen Sie das?
Genau die Frage, die wir am Anfang hatten. Wie findet denn genau die Reflexion auf dessen, was wir der Natur, vielleicht auch in uns selbst antun, wie findet diese Reflexion statt? Und das ist adressiert direkt die Wuchtigkeit, die Stärke dieses Buches. Sie entwickeln diese Urszene am Anfang der Menschheit. Nicht alles ist nur Natur. Irgendwann gibt es diesen Moment, wo sich Bewusstsein erzeugt, wo sich Geist erzeugt. In diesem Moment ist alles, was nicht Bewusstsein ist, Schrecken. Man hat Angst davor, man muss es irgendwie bewältigen. Das ist schon quasi der erste Schritt, der notwendig ist, der aber schlimm ist sozusagen, weil alles, was außerhalb von einem selbst ist, außerhalb des Geistigen, irgendwie mit Schrecken, mit Angst behaftet ist. Diesen Moment versuchen Adorno und Horkheimer jetzt wieder zu erzeugen. Den Schrecken angesichts von Natur. Und was ist jetzt die Natur? Das ist die Gesellschaft, die einfach nur wieder eine Naturwüchsige ist, die nicht solidarisch ist, nicht emanzipiert, nicht planvoll so, dass es den Menschen gut geht, sondern ein völliges Durcheinander von Gewalt, Macht und Herrschaft. Und angesichts dieser neuen Natur, dieser zweiten Natur, sollen wir erschrecken, um vielleicht diesen Moment wieder haben, dass wir uns angesichts dieses Schreckens emanzipieren davon und wieder zu etwas mehr werden als nur dieses Natürliche. Und das sind diese Formen der Selbstbesinnung. Wir sehen, oh, wie schlimm ist die Gesellschaft? So, wie schlimm sind wir? Das ist die Selbstbesinnung. Deswegen ist das Buch so düster in Teilen, so hart, weil es eben immer diese ganz schlimmen Bilder erzeugt. Ganz bewusst versucht es, die Schlimmheit dieser zweiten Natur zu erzeugen, dass wir an ihr erschrecken dürfen, sodass wir uns selbst besinnen können daran.
Das klingt fast wie ein therapeutisches Konzept.
Wenn man das auf eine Formel bringen will, das ist so die Psychoanalyse der Menschheit sozusagen. Nicht? Wir versuchen die Urszene, das Urtrauma wiederherzustellen.
Ich zitiere nochmal aus Ihrem Buch. Die Dialektik der Aufklärung ist ein Sprachkunstwerk im besten Sinn. Die Inszenierungskraft einer spannungsgesättigten Konstellation dialektischer Bilder erzeugt den Impuls, dass, was da ist, nicht bedingungslos zu akzeptieren, sondern mit ihm über es hinauszudenken. Bestimmte Negation als große Sprachmusik. So endet Ihr Buch. Was heißt das jetzt? Sie haben das ja schon umrissen, aber wenn Sie es nochmal zusammenfassen könnten für unser Handeln, was können wir da aus der Dialektik der Aufklärung mit in unseren, ich sage das jetzt mal ganz plakativ, Alltag nehmen?
Das eine ist nicht große Sprachmusik und so, das klingt so wie eine Metapher. Es ist aber ein bisschen konkreter gemeint als nur eine Metapher, weil Adorno war auch tatsächlich Musiker, wollte Komponist werden, ist Komponist auch geworden sozusagen, hat Sachen komponiert, hat ja ganz viel über Musik geschrieben. Das heißt, die Art, wie die Dialektik der Aufklärung Sprachmusik ist, hat auch damit zu tun, dass sie dort auch rhetorische Strukturelemente aus musikalischen Formen gewinnen. So, das ist eben auch wieder ein Beispiel für das Besondere an diesem Text, dass er quasi eigentlich eine Art von Komposition ist. Daraus ergibt sich die Frage, okay, was sollen wir jetzt tun? Ja, also wenn es jetzt nur Sprachmusik ist, gut, wir hören es uns an, folgt daraus irgendwas? Das ist ja auch das Problem, den Vorwurf, den man dann später dem Institut Horkheimer und Adorno auch gemacht hat, nicht als dann die 60er, 68er das Buch auch wiederentdeckt haben, ihr diagnostiziert das so messerscharf, jetzt lasst uns daraus praktische Dinge gewinnen. So. Und das ist tatsächlich nicht so leicht, wenn man von diesen rhetorischen Figuren ausgeht und so, nicht? Oder es ist sehr abstrakt. Das führt uns sozusagen, ja, wir lesen es einfach. Ich glaube sozusagen, die Anregung, die wir daraus gewinnen können und so, ist, da müssen wir nochmal an den Anfang des Buches zurückgehen oder an die grundsätzliche Situation, an den Moment, von dem aus die Dialektik der Aufklärung entsteht. Es ist ja eine Diagnose, okay, in welcher Zeit leben wir gerade? Der beste Freund von Horkheimer, Pollock, ist Spezialist für die Ökonomie und hat die Analyse über viele ökonomische Vorgänge getroffen, wo es darum geht, sind wir überhaupt noch im klassischen Kapitalismus? Was ist unsere Gesellschaftsformation im Ökonomischen gesehen? Und da trifft er ein paar Momente, die so klingen, als wären sie quasi von unserer Zeit. Nicht sozusagen, der klassische Kapitalismus hat sich delegitimiert wegen der natürlichen Ressourcen und weil er es nicht schafft, tatsächlich die Leute aus dem Hunger zu bringen, weltweit gesehen. Und weil er sowieso nicht mehr funktioniert, weil nämlich der Staat dauernd eingreifen muss, wenn die großen Unternehmen pleite gehen. So, das steht 1941 bei Pollock. Und daraus entsteht die Frage, okay, was kommt nach dieser Endphase des liberalen Kapitalismus? Das Interessante ist, dass das ganze Institut ja so eine Form von Weiche aufstellt, nicht? Das eine ist, es ist die Gefahr von totalitären Systemen, wie die Autoren ja sehen. Zunahme von Antisemitismus, Populismen, alles das, was heute ja als Risiko, als Gefahr auch wieder im Schwange ist. Sie denken aber immer mit, es gibt auch noch die andere Möglichkeit. Es gibt den Gang in eine solidarische Gesellschaft.
Sind Sie da optimistisch?
Gut, das ist jetzt eine Frage, die nicht nur den Autor des Buches adressiert, aber ich kann es vielleicht zurückbinden an das Buch. Dieses Buch ist so düster. Und was ich versucht habe, ist eben unter der Düsternis sozusagen die Spuren von Hoffnung, nicht alles, was wir gesagt haben, an Selbstbesinnung, von dem, was an positiven Ertrag darin ist, aufzuspüren. Deswegen bin ich sanft optimistisch.
So wie Sie das geschildert haben, klingt das ja unglaublich aktuell, nicht? Der liberale Kapitalismus, die unterschiedlichen Strömungen, die Ideologien, dieser Hang zum Totalitären wieder, der jetzt auch in unserer Gesellschaft sich breit macht. Das ist ja alles, als hätte das jemand als Gesellschaftsanalyse jetzt gerade geschrieben, oder?
Was der Unterschied ist, dass das Adorno und Horkheimer eben auch ein Bestandteil, warum der Ton dieses Buches so hart ist, enttäuscht sind von dem, wie es sich gesellschaftlich entwickelt hat, weil sie ja von der Situation der Ende 20er Jahre immer noch damit rechnen, einem guten Sozialismus sozusagen dienlich zu sein, der sich dann entwickelt. Das sehen sie aber schnell, dass das nicht funktioniert. Deswegen sehen sie die totalitären Systeme. Das ist quasi die große geschichtliche Enttäuschung, mit der sie zu tun haben. Es gibt aber sozusagen diese völlig überzeugenden Ausblicke auf die emanzipierte Gesellschaft, nicht? Die Bedingungen sind relativ klar und eine Bedingung ist halt, wir müssen uns dafür entscheiden, die Sache selbst in die Hand zu nehmen sozusagen, nicht? Also das ist nicht der Plan, der dann quasi so ein Unwort des real existierenden Sozialismus wird, aber quasi das vernünftige Handeln von einer Vielzahl von Menschen, die sich untereinander solidarisch verhalten und die sozusagen in Summe so etwas ergeben wie ein starkes Gemeinwesen. Ja? So, der starke Staat im Gegensatz zum, also der starke hilfreiche Staat im Gegensatz zum autoritären Staat. Ja? Solange wir Staat als das empfinden, das sind halt wir alle gemeinsam.
Also wir müssen uns entscheiden, endlich die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Das ist ein schönes Schlusswort. Wir könnten jetzt noch lange weiter diskutieren. Spannendes Thema. Vielen Dank, Martin Mittelmeier. Sie haben uns die Dialektik der Aufklärung näher gebracht, indem Sie uns die Menschen auch näher bringen in diesem Buch, die an diesem Jahrhundertwerk mitgewoben haben. So erfahren wir in dem Buch auch, dass der große Theodor Adorno sich selbst einen Spitznamen gab. Nilpferdkönig Archibald Stumpfnase Kant von Bauchschleifer. Freiheit und Finsternis. Also man sieht, die haben auch Humor gehabt damals. Das ist wie die Dialektik der Aufklärung zum Jahrhundertbuch wurde. Von Martin Mittelmeier. Das Buch ist im Siedler Verlag erschienen. Es hat 320 Seiten, kostet 24 Euro. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.